Gut, Maria hat es schon am Anfang gesagt, wir feiern heute den letzten Sonntag im Kirchenjahr. Und dieser Sonntag thematisiert die Vergänglichkeit des Lebens auf der einen Seite und in den Liedern haben wir es gerade besungen, die Ewigkeit des Lebens, das ewige Leben auf der anderen Seite. Ewigkeitssonntag, so heißt dieser letzte Sonntag im Kirchenjahr. Und ich finde es immer interessant, dass das Kirchenjahr eine etwas andere Zeitrechnung ist als das Kalenderjahr. Dass Gottes Zeitrechnung, für mich ist das so ein Symbol auch, dass Gottes Zeitrechnung anders ist als unsere Zeitrechnung. Immer vielleicht ein bisschen auch dagegen und immer mit uns unterwegs. Ewigkeitssonntag, der Wochenvers passt dazu. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Aus dem Lukasevangelium. Und wer diesen Vers einmal im Zusammenhang liest, der liest, dass er unter dieser Überschrift steht, vom Warten auf das Kommen Jesu Christi. Das bildet den Zusammenhang, vom Warten auf das Kommen Jesu Christi, Ewigkeitssonntag. Der Ewigkeitssonntag fordert uns eigentlich dazu heraus, bereit zu sein für die Wiederkunft unseres Herrn. Und die Frage, die dieser Ewigkeitssonntag uns zuspielt, sind wir bereit? Sind wir bereit, Jesus zu empfangen? Sind wir bereit, mit Jesus zu gehen in sein Friedensreich? Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen, so heißt es im Wochenvers. Und im Epheserbrief steht, die Frucht des Lichtes ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Noch eine Vorbemerkung. Auch das hat Ruth Maria schon gesagt. In vielen Gemeinden wird am Ewigkeitssonntag an die gedacht, die im vergangenen Jahr gestorben sind. Und da muss ich dich etwas korrigieren. In dieser Gemeinde ist wer gestorben. Ja, du bist noch nicht so lange hier. Ich war schon länger da. Und ich möchte an Irmgard Wiechert erinnern. Ja? Irmgard Wiechert ist vor ein paar Monaten gestorben und begraben worden. Und vielleicht sind ja unter uns auch jetzt Menschen hier, die einen nahen Angehörigen, einen Freund, eine Freundin verloren haben, um sie trauern. Bei mir ist es so, dass ich um Kollegen trauere und denke, die sind mir jetzt einen Schritt vorausgegangen in die Ewigkeit. Vor einigen Wochen erhielt ich die Liste der neuen Pastoren oder die Liste der Pastorenschaft. Und da werden am Anfang auch immer die aufgeführt, die im vergangenen Jahr verstorben sind. Ich möchte uns einige Namen in Erinnerung rufen. Vielleicht kennt sie einer von euch oder so. Im Juli 2023 verstarb Günther Sachs. Günther Sachs hat, als ich hier Pastor war, auch Themenreihen hier gemacht. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere. Im August 2023 Eckhard Schäfer. Im November Hans-Joachim Kolbe und im Dezember Hinrich Schmidt. Im Januar 2024 verstarb der ehemalige Albertin-Diakoniedirektor Walter Füllbrand. Im Mai 2024 Holger Kelbert. Im Juli 2024 Friedolf Grothwinkel. Und schließlich im September 2024 Heinrich Christian Rust. Den meisten von euch werden diesen Namen vielleicht nicht viel sagen. Aber mich verbindet mit jedem von ihnen eine Geschichte. Eine Geschichte, die zurzeit durch einen Doppelpunkt unterbrochen ist. Mir Und denen, die vielleicht heute hier auch sitzen und um jemanden trauern, der ihnen nahegestanden hat, möchte ich ein Wort zum Trost mit auf den Weg geben. Und dieses Wort steht schon auch in dem Predigttext, über den ich gleich predigen werde. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freude und bringen ihre Früchte mit Gaben. Da war ich jetzt etwas aus. Und bringen ihre Früchte mit Gaben. Dieses Trostwort, das sind die letzten beiden Verse aus dem Psalm 126, dem empfohlenen Predigttext für diesen Sonntag. Ich lese ihn nach der Luther-Übersetzung. Die Überschrift: Der Herr erlöst seine Gefangenen. Vers 1, ein Wallfahrtslied. In der Basisbibel wird dieses Wort Wallfahrtsbrief mit dem Wort Pilgerreise übersetzt. Ein Wort der Pilgerreise, und so lässt sich ja unser menschliches Leben durchaus verstehen als eine Pilgerreise. Von der Geburt an über manche Station in unserem Weg bis in die Ewigkeit, Pilgerreise. Ich lese: Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern: Der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Herr, bringe doch zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Amen. Die Ursprungssituation, in die dieser Psalm hineingesprochen ist, ist eindeutig. Da sind die verschleppten und gefangenen Israeliten in Babylon. Wir sprechen heute von der babylonischen Gefangenschaft oder dem babylonischen Exil. Es beginnt 597 vor Christus mit der ersten Eroberung Jerusalems und des Königreiches Juda durch den babylonischen König Nebukadnezar II. Und es bedauert bis zur Eroberung Babylons 539 vor Christus durch den Perserkönig Kyros II. Ab da und ab dann durften die verschleppten und gefangenen Israeliten wieder zurück in ihre Heimat. Der Psalm 126 wird mitten in der babylonischen Gefangenschaft angestimmt. Er nimmt sozusagen die Befreiung Israels vorweg und feiert sie schon. Und feiert sie schon, obwohl sie vermutlich erst einige Jahre, wenn nicht sogar einige Jahrzehnte später umgesetzt wird und erfolgt. Dann werden wir sein wie die Träumenden. Mit diesem Bild von den Träumenden ist nicht unser Nachttraum gemeint, den wir aus unserem eigenen Schlafen und Träumen kennen. Es ist auch nicht unser Wachtraum gemeint, mit dem wir uns manchmal aus der Realität herauskatapultieren und in eine Wunschwelt hineinträumen. Wenn ich doch Millionär wäre und Geld wie Heu hätte. Wenn ich doch eine bessere Arbeitsstelle hätte. Wenn ich doch gesund wäre und keine Schmerzen hätte. Wenn ich doch bloß frei wäre von allen Zwängen und aller Verantwortung, die mir auferlegt ist und die mich drückt. Nein, der Psalm 126 zielt nicht auf diese Art von Tagträumen. und zielt auch nicht auf unsere Nachtträume. Ausleger schreiben, für die Menschen im alten Israel hieß zu träumen, einen Einblick zu bekommen in Bereiche, die dem Menschen im Wachzustand unerreichbar sind. Es ist eine höhere Welt, an welche der Mensch Anteil erhält. Es ist Gottes Wirklichkeit, an der der Mensch durch eine von Gott geschenkte Art zu träumen schon heute Anteil erhält. Und deshalb haben solche Träume auch genug Motivation, genug Kraft, genug Zuversicht und Freude, heute schon so etwas anzustimmen wie die Loblieder, die Worship-Lieder, die wir gesungen haben. Heute schon etwas anzustimmen und diese Wirklichkeit Gottes zu besingen und dadurch sich in die Wirklichkeit Gottes wiederum hineinzustellen. Und genau das geschieht im Psalm 126. Die Sänger und Beter erhalten schon Anteil an der Wirklichkeit Gottes. Gott wird sie befreien, davon sind sie überzeugt. Mehr, deutlicher, genauer, er hat sie befreit. Heute, jetzt, in diesem Augenblick erleben sie Befreiung mit all den aufatmenden und befreienden Begleiterscheinungen, die Rettung und die Befreiung in sich birgt. Da wird unser Mund voll Lachen sein und unsere Zunge voll Rühmens. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Man spürt es diesen Versen so richtig ab, dieses befreite und fröhliche Lachen. Und ich höre die Lieder, die dabei gesungen wurden, die wir gesungen haben. In der Predigtvorbereitung ist mir etwas anderes eingefallen. Laut rühmet Jesu Herrlichkeit, ihn preist die Engelwelt, ihn preist die Engelwelt. Die Krone bringt das Purpurkleid und krönt ihn zum Herrscher aller Welt. Manche von euch kennen vermutlich die Verfilmung der Trilogie Der Herr der Ringe. Im dritten Band, Die Rückkehr des Königs, wird für mich genau so eine Szene beschrieben. Als der Ring vernichtet ist und mit ihm Sauron, die Inkarnation des Bösen auch, und als sich die Freunde wieder in der Stadt Gondor treffen, da hört man aus allen Ecken dieser Stadt ein befreites Lachen aufklingen. Da hört man Gelächter und eine entspannte Freude all derer, die gerettet wurden. Für mich ist das genauso eine Szene, wie sie in Psalm 126 beschrieben wird. Da wird unser Mund voll Lachen sein und unsere Zunge voll Rühmens. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an uns getan. Der Herr hat Großes an uns getan, das sind wir fröhlich. Die Israeliten, die dieses Lied als erste singen, sind fröhlich, weil sie aus der Gefangenschaft befreit sind. Sie sind fröhlich, weil sie jetzt wieder ihren eigenen Acker bestellen können und sich von der Früchte ihrer Hände nähren dürfen. Sie sind fröhlich, weil Gott dazu seinen Segen gibt und sie überreich beschenkt. Schließlich sind sie fröhlich, dass ihre Tränen sich verwandelt haben. Gott hat es geschenkt, dass die Trauertränen zu Freudentränen wurden. Sie müssen jetzt nicht mehr hungern, nicht mehr darben. Sie müssen nicht mehr unter Fremdherrschaft und Knechtherrschaft leben. Sie sind frei. Gott hat sie frei gemacht. Und er beschenkt sie und ernährt sie mit allen erdenklichen Gaben der Fülle des Lebens. Für mich ist das ein ganz zentraler Gedanke, dass dieses Erleben und dieses Ereignis schon heute gelten. Und wenn es auch, und jetzt sage ich in Anführungsstrichen, nur im Glauben ist, sie gelten schon heute. Die Wirklichkeit der Ewigkeit Gottes breitet sich schon heute in unseren Herzen aus. Sie erfasst uns, sie prägt uns, sie lässt uns in froher Gewissheit und auch auf die Erbärmlichkeit unseres Lebens blicken und die Erbärmlichkeit unseres Lebens und Vergänglichkeit unseres Lebens ertragen. Das sage ich, der ich hier im Rollstuhl sitze, seit 5 Jahren querschnittsgelähmt bin, unter chronischen Schmerzen leide, unter chronischen Infekten leide und merke, dass das Alter auch zuschlägt. Um das mal auch mit einem Wort zu sagen, schlecht hören und schlecht sehen kann ich immer besser. Da werden sie sein wie die Träumenden, wo Gott uns seine Träume schenkt. Geschieht genau seine lebensspendende Wirklichkeit in und unter unserer Vergänglichkeit. Geschieht seine lebensspendende Wirklichkeit in und unter unserer Vergänglichkeit. Wo Gott uns seine Träume schenkt, da finden wir uns auf einmal wieder in der Gegenwart des lebendigen Gottes und hören und nehmen seine Verheißungsworte ernst, die Verheißungsworte, mit denen er Leben und Frieden und Gerechtigkeit verheißt. Und das wird nicht irgendwann in der Zukunft stattfinden, sondern wir sind mittendrin und Teil daran. Es findet heute statt in unserem Herzen. Es findet heute statt auch in unserer Gemeinschaft schon. Und es findet heute statt in unseren Liedern. Du hast das zitiert. Herr, du thronst über den Lobgesängen Israels, steht in Psalm 22. Und das macht deutlich in unseren Liedern, Gott ist da, er ist nah. Und er richtet in und für uns seine Gegenwart auf und durchdringt unsere Zeit in Zeit und Ewigkeit. Durchdringt unser Leben in Zeit und Ewigkeit. Die Wirklichkeit der Gegenwart Gottes in und unter uns hilft uns heute schon in der Gewissheit zu leben. Da bin ich wieder beim Thema, dass Jesus wiederkommt und dass dann alles Leid, dass dann alle Gewalt und alle Not zu Ende ist und auch die Vergänglichkeit und Gebrechlichkeit ein Ende haben wird. Da werden wir sein wie die Träumenden. Zwei solcher Träume will ich euch kurz skizzieren. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, kam die tägliche ökumenische Bibellese aus dem 2. Korintherbrief. Und als ich 2. Korinther 12 gelesen habe, da dachte ich so, das ist doch so ein Traum von der Gegenwart Gottes. Wenn sich jemand auf einmal in den unmittelbaren Bereich Gottes hineingestellt erfährt. Der Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 12 unter dem Stichwort Kaphema, sich rühmen, loben, angeben. Da schreibt er, dass er in den dritten Himmel, nein, ins Paradies entrückt wurde. Wörtlich heißt es in dem Text, ich kenne einen Menschen in Christus, der wurde entrückt in das Paradies und er hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Die Ausleger sind sich sicher, dass Paulus hier von den eigenen Gotteserfahrungen spricht. Am Ende des Kapitels heißt es nämlich, damit ich mich nicht wegen der hohen Offenbarung überhebe, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und der sagte zu mir: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in Schwachheit. Paulus erzählt hier von eigenen Gotteserfahrungen, entrückt bis ins Paradies. Unaussprechliche Worte. Und Paulus erzählt, dass diese unüberbietbare Gottes Widerfahrnis ihm Kraft gibt, in seiner Schwachheit zu leben. Und selbst in der Schwachheit die Kraft Gottes und dessen Gegenwart wieder zu entdecken. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in Schwachheit. Das zweite Beispiel. Im nächsten Jahr feiern wir 500 Jahre Täuferbewegung. 500 Jahre das Jubiläum unserer eigenen christlichen Tradition. Die Gemeinde, für die Gäste, gehört zum Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, Baptisten, Taufe, ja, Täuferbewegung. Da sind wir wieder. Die Täufer der Neuzeit, zumindest in der ersten Generation, waren Menschen, für die das Kommen des Reiches Gottes, das Kommen Jesu Christi, gewiss war. Nein, es war sicher für sie. Wenn sie gefoltert, gemartert, geköpft, gehängt oder verbrannt wurden, dann strahlten sie eine Gewissheit aus, die deutlich machte: Wir gehen jetzt durch eine Tür in das Himmelreich ein. Wir gehen jetzt in unser Heimatland. Wir gehen jetzt in das Reich unseres Herrn Jesus Christus und ihr könnt uns gar nichts. Diese Gewissheit strahlten sie in ihrem Todeskampf aus. Sie ließ sie Schmerzen aushalten und ließ sie trotz Todesgefahr und trotz Erfahrung des Todes Liebe und Vergebung leben wie Jesus am Kreuz, bis in ihren Tod hinein. Und deswegen einmal den Psalm 126 übertragen auf sie. Sie waren wie die Träumenden. Ihr Mund war voll Lachens und ihre Zunge voller Rühmens. Heute sagt man unter den Völkern: Der Herr hat Großes an ihnen getan. Wir wissen es, der Herr hat Großes an ihnen getan und des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Und lass sie erleben, was Menschen immer wieder zum Trost, zur Kraft und zur Hoffnung wurde. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen. Und sie kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Ein Traum? Nur ein Traum der versklavten Israeliten? Nur ein Traum des Paulus oder der frühen Täufer? Möge Gott es schenken, dass diese Gotteswirklichkeit immer mehr auch für uns zum Grund, zur Kraft und zur Hoffnung unseres Lebens wird. Dass wir die Wirklichkeit Gottes in unserem Leben immer mehr erfahren, dass sie uns immer mehr prägt in unserem Leben, in dieser Zeit und bis hinein in die Ewigkeit. Im Namen Jesu Christi. Amen.